Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
Mara Klein, die hat gekämpft. Für nicht-binäre Menschen, für Frauen, für Queers, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, für einen anderen Umgang in der katholischen Kirche in Deutschland mit Sexualität und Macht, beim sogenannten synodalen Weg. Als junge katholische Person hat Mara dort versucht aufzurütteln.
Wir haben es hier mit einer massiven strukturellen Sünde zu tun. Zeigen Sie, dass Sie da ausbrechen können. Ich stehe trotzdem hier und es fällt mir schwer, weil ich dran glaube, dass wir daraus ausbrechen können.
Das Ganze hieß Synodaler Weg. Da sollten Laien und Kleriker, Bischöfe also über Reform ins Gespräch kommen. Und Mara war für die Generation unter 30 dabei. Höchste Zeit, mit Mara Bilanz zu ziehen, was die mehrjährige Arbeit dort aus ihrer Sicht gebracht hat oder auch nicht. Dazu erwartet euch eine Premiere im Liebestagebuch.
Hi, ich bin Milan, 25. Bin seit 7 Jahren in einer Beziehung.
Und Milan, der startet heute direkt mit einem Hochzeitsantrag. Kein Scherz, am Ende dieser Folge. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Viele Menschen in der katholischen Kirche treiben diese Fragen um. Sollen auch Frauen, nicht-binäre Menschen vielleicht auch ins Priesteramt kommen können? Was hat den sexuellen Missbrauch in der Kirche begünstigt? Aus den ganzen Studien, die es gab, was wurden dafür Lehren gezogen? Was ist mit der Segnung, zum Beispiel von Geschiedenen oder auch von homosexuellen Paaren? Braucht es das Zwangszölibat heute wirklich noch? Diese Fragen, die treiben viele Menschen in der römisch-katholischen Kirche um, seit Jahren oder Jahrzehnten. Manche haben auch aufgegeben und sind ausgetreten. Beim synodalen Weg, da sollte es um solche Fragen gehen. Es haben sich Bischöfe getroffen, KatholikInnen von der Basis, verschiedene Kirchengruppen. Von 2019 bis 2023 haben sie diskutiert. Und ich habe dazu Mara Klein, Mitte 20, non-binär, auch schon mal zu Gast gehabt. Sie hat katholische Theologie und Englisch studiert, war auch bei Out in Church dabei, für die katholische Jugendorganisation BDKJ dann beim synodalen Weg am Start. Inzwischen arbeitet Mara an der Uni Münster in NRW. Dort habe ich Mara diese Woche getroffen und gefragt, wie sieht die Bilanz aus? Hat der synodale Weg was gebracht?
Der synodale Weg ging jetzt insgesamt deutlich länger als geplant, mit 3 Jahren bis 2023. Und es waren definitiv 3 Jahre, in denen sich auch viel bei mir im Leben getan hat. Also ich nehme den synodalen Weg vor allem biografieprägend wahr, mit sehr vielen Höhen und Tiefen, mit sehr vielen Ambivalenzen, also sehr viele krasse, schöne Momente, aber auch sehr viele krasse, erschütternde Momente. Das verbinde ich mit dem synodalen Weg.
Wenn du jetzt vor allem mal auf diese Themen guckst, die dich umgetrieben haben, wie katholische Sexualmoral, Umgang mit Queers, Vielfalt in der Kirche, wo ist es weitergegangen, wo nicht? Fangen wir mal vielleicht mal mit den Sachen an, die enttäuschend waren.
Meine Top 5 enttäuschendsten Momente auf dem synodalen Weg. Also ich würde unterscheiden zwischen, es gab ein paar Momente, die wirklich extrem reingehauen haben, die mich sehr erschüttert haben. Zum einen ist das die Ablehnung des Grundtextes zur Sexuallehre im September 2022, wo der Text zwar 80% Zustimmung der Synodalversammlung hatte, aber an einer kleinen bischöflichen Minderheit gescheitert ist, die auch nicht kommuniziert hat, dass sie den Text ablehnen wird. Die Menschen, die dieser Text betrifft, und ich würde zwar argumentieren, dass ein Text zur Sexuallehre alle Menschen in der Kirche betrifft, also der betrifft uns alle, auch schon in einer Mitmenschlichkeit. Da war auch viel drin in Richtung, wie schaffen wir es, ein Bild von Sexualität zu haben, was auf Gegenseitigkeit, auf Konsensualität ausgerichtet wird. Also gerade wo wir vom Missbrauch herkommen, war da richtig vieles Gutes in diesem Text drin. Wir haben 2 Jahre lang an dem gearbeitet und gerungen mit den. Und ich fand es schon erschütternd, dass gerade Menschen, die sich weder in diesen Weg eingebracht haben, noch sich um den Diskurs bemüht haben, diesen Text ablehnen konnten und er daran gescheitert ist.
Nur zur Erinnerung nochmal vielleicht, was waren die Kernforderungen dieses am Ende ja abgelehnten Grundtextes zur Sexuallehre?
Also eine Grundidee des Textes ist, dass Sexualität in der Entwicklung ist, also dass sie sich biografisch entwickelt, fortentwickelt. Eine weitere Grundidee war, dass Sexualität vielfältig ist. Über den Standard, den wir im katholischen Kontext kennen, hinaus eben nicht nur Heterosexualität einbeziehen, sondern auch Nicht-Heterosexualität, also Homosexualität, gleichgeschlechtliche Paare, Bisexualität etc. Und eben auch auf der Ebene der geschlechtlichen Vielfalt über Mann und Frau hinaus auch Intermenschen anerkennt und auf einer Ebene des Wie-Miteinanders eben auch dahin geht, eine konsensuelle Sexualität darauf basiert, dass die Grenzen geachtet werden von Sexualität. Also der Text spielt nicht auch die Gefahren von Sexualität herunter, beziehungsweise die Vulnerabilität herunter, die wir als Menschen haben in unserer Sexualität, sondern macht da Differenzierungen auf, die, glaube ich, sehr wichtig sind und die guten Anstoß geben könnten in die Kirche hinein, die es sehr dringend nötig hat, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, ob der Text jetzt gescheitert ist oder nicht. Es gibt ja auch Bischöfe, die den trotzdem in ihren Bistümern voranbringen wollen. Man muss auch dazu sagen, dass über die Hälfte der Bischofskonferenz dem Text zugestimmt hat. Aber es gab halt von Anfang an eingerichtet ein Sperrvotum, was halt vorgesehen hat, dass eine kleine Minderheit der Bischofskonferenz verhindern kann, dass der Text durchgeht.
Zeigt es vielleicht, dass es im Kern um Machtausübung geht?
Ich denke, der Moment hat sehr eindrücklich deutlich gemacht, dass es um Macht geht. Dass eines unserer Probleme eben auch Macht, der Missbrauch von Macht oder der die Nichtwahrnehmung von Verantwortung ist oder die unverantwortete Machtausübung ist. Also ich glaube, das hat der Moment sehr deutlich gemacht.
Trotzdem sagst du ja, du hast auch sehr viel Positives, Solidarisches beim synodalen Weg erlebt mit Laien, von Geistlichen. Hast du da mal ein Beispiel?
Einer der letzten Texte, den wir abgestimmt haben, war ein Text, an dem ich auch sehr intensiv mitgearbeitet habe, im Forum 4. Und das war der Text zum Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt, wo es um den Umgang mit transidenten Menschen und intergeschlechtlichen Menschen in der Kirche geht. Und dieser Text ist mit über 95% Zustimmung in der Synodalversammlung am letzten Tag angenommen worden. Und ich saß wirklich bis 2 Sekunden vorher da, also gefühlt, ne? Also ich saß wirklich bis kurz vor der Abstimmung da und hat überlegt, wollen wir den Text wirklich zur Abstimmung geben? Einfach weil ein Scheitern dieses Textes sehr stark verletzen würde die betroffenen Gruppen, für die ich natürlich auch mit repräsentativ war auf dem Weg. Und dann ist der Text mit einer so unglaublichen Mehrheit durchgegangen, durchaus auch, weil sich Bischöfe enthalten haben. Was ich wiederum für eine verantwortungsvolle Machtausübung in dem Moment halte. Also darum hatte ich auch explizit gebeten vorher. Also wenn Sie sich nicht sicher sind, enthalten Sie sich bitte. Stimmen Sie nicht gegen was, nur weil Sie sich nicht auskennen. Es ist okay, sich nicht auszukennen mit dem Thema. Mit diesem Text zu geschlechtlicher Vielfalt haben wir ein Thema vorangebracht in der Kirche, was gerade gesellschaftlich sehr relevant ist. Deswegen hat mich das so bewegt, dass wir da vorangegangen sind. Auf der Kehrseite muss man natürlich auch sehen, dass auf der gleichen Veranstaltung die Texte zu Rechten von Frauen in der Kirche extrem entwürdigend heruntergespielt wurden, auch von der Bischofskonferenz.
Was motiviert dich eigentlich für diesen Kampf? Also wer gibt dir Kraft? Gibt ja genug Leute, die sagen, dann trete ich eben aus der römisch-katholischen Kirche.
Die Entscheidung, katholisch zu bleiben, ist auf jeden Fall eine tägliche. Ich glaube, das ist auch einfach verantwortungsvoll gelebter Katholizismus. Glaube, Hoffnung, Liebe, würde ich sagen. Also so platt es vielleicht auch klingt, aber sehr viele Freundschaften, die aus dem synodalen Weg hervorgegangen sind. Extrem viele Menschen, die mich sehr unterstützt haben, in und außerhalb der Kirche, meine Familie natürlich. Glaube spielt für mich natürlich auch eine sehr große Rolle. Das trägt mich auf jeden Fall auch. Und ich würde sagen, eine Verantwortung auch. Ich nehme das schon auch als ein Privileg wahr, überhaupt in diesem Rahmen auf der Synodalversammlung sprechen zu können. Das ist eine Chance, die nicht alle haben. Und ich sehe auch eine Verantwortung für die kommenden und die aktuellen Generationen, um ehrlich zu sein. Ich kenne queere Menschen jeden Alters in der katholischen Kirche, die extrem dankbar für jedes positive Zeichen sind, was da kommt. Und die merken, sobald was Ablehnendes kommt. Das kriegen die meisten anderen Menschen, kriegen das gar nicht so mit. Aber die queeren Menschen schauen darauf, was da gesagt wird. Und queere Menschen werden auch immer wieder und immer weiter in diese Kirche geboren werden. Und ich glaube, die Verantwortung dafür, die Kompassion, wenn man so möchte, für diese Menschen ist auch was, was mir sehr viel Kraft gibt.
In Deutschland passiert gerade viel. Jetzt zum Beispiel im September haben katholische Priester in Köln unter anderem homosexuelle Paare vor dem Dom gesegnet, entgegen der dazu gültigen Ansage sozusagen aus Rom. Was passiert da gerade? Also gibt es so eine Art zivilen geistlichen Ungehorsams?
Ja, also es wird gerade an vielen Stellen Solidarität deutlich. Auch schon seit Out in Church wird Solidarität lauter und größer deutlich. Auch die Bemühungen um Solidarität werden größer. Das ist großartig, gerade auch im pastoralen Raum. Ich finde es sehr gut, dass ein Bewusstsein dafür da ist. So, das betrifft nicht nur eine Gruppe, wie klein oder groß die auch sein möge, sondern es betrifft eigentlich alle. So, die Segensfeiern, die waren nicht nur Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare. Es waren auch Segensfeiern für Paare, die ihr Hochzeitsjubiläum hatten, für wiedergeheiratete Verschiedene. Für wiedergeheiratete Geschiedene. Das zeigt, finde ich, ein Aufbruchsbewusstsein auch im Sinne hin Pluralität. Eine Veränderung dessen, wie Katholizismus gelebt wird und gut gelebt werden kann. Weil auch in diesen Beziehungen wird Katholizismus gut gelebt. Auch diese Beziehungen haben das Bedürfnis, aus einem katholischen Glauben heraus ihre Beziehungen gut zu leben. Miteinander und mit Gott. Und ich glaube, dieser Aspekt des Miteinanders, der Gemeinschaft und der Nächstenliebe rückt damit stärker ins Zentrum. Und das ist was, was wir brauchen natürlich auch, worüber sich eine Kirche neu definieren kann. Ich glaube, das ist auch was, was auf dem synodalen Weg sehr stark in den Fokus gerückt ist, dass das gar nicht so unstrittig ist. Zum Beispiel wurde beim synodalen Weg sehr häufig in Gegenstimmen und auch von Rom her von Protestantisierung gesprochen. Und zwar hauptsächlich auf den Bezug der Demokratisierung bezogen und der Teilhabe. Und da muss ich sagen, wenn absolute Monarchie das Einzige ist, was uns vom Protestantismus unterscheidet, wozu machen wir es dann? Also das glaube ich auch als TheologInnen nicht. Wir haben sehr viel mehr zu bieten.
Im Moment läuft die sogenannte Weltsynode in Rom, wenn man so will, ein ähnlicher Prozess auf weltweiter Ebene, so auch vom Vatikan als Mitbestimmungsveranstaltung verkauft. Da sind auch einige Frauen zum ersten Mal dabei, im Sinne von, dass sie auch stimmberechtigt sind. Es sollen eben Vorschläge für die Zukunft des Katholizismus entwickelt werden. Wie siehst du diese Weltsynode da in Rom?
Ich denke, dass eine Weltsynode stattfindet, zeigt, dass bestimmte Fragen global immer lauter und schwerer zu klären werden. Ich glaube nicht, dass das eine Mitbestimmungsveranstaltung ist. Ich denke, es ist ziemlich klar, dass das eine Veranstaltung ist, wo mal darüber geredet wird, aber die Entscheidungen trifft nicht die Weltsynode. Ich glaube, nach Vorstellung von Papst Franziskus trifft er die Entscheidungen, nachdem er gehört hat. Also das ist ja sehr groß, seine Haltung. Er hört und dann entscheidet er. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie hoffnungsvoll ich da bin in Bezug auf meine Themen, also in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit, Vielfalt in der Kirche. Muss man natürlich sagen, dass Papst Franziskus auch im großen Kontrast zu seinen Vorgängern sehr viel bewegt hat, die Kirche sehr weit geöffnet hat. Erst kürzlich hat er zumindest nicht Nein gesagt zu Segensfeiern. Aber da bin ich sehr wait and see.
Auf mich wirkt das von außen immer so ein bisschen ambivalent. Ne? Mal zeigt sich der Papst offen für Reformen, homosexuelle Segnungen zum Beispiel. Dann rudert er gefühlt wieder zurück. Ist er da vielleicht auch unentschieden, weil verschiedene katholische Regionen eben auf der Welt auch Unterschiedliches wollen?
Ja, also ich glaube, es ist die eine Sache, zwischen Weltregionen unentschieden zu sein und die andere Sache, Machtansprüche zu sehen. Und da ist der Papst kein Alleinakteur. Da ist der Papst sehr stark eingebunden, auch in eine Tradition, in einen Kontext von Rom, den wir sicherlich von hier gar nicht so sehr durchblicken können. Also zum Beispiel auch der päpstliche Blick auf den synodalen Weg in Deutschland ist ja zunehmend negativer geworden. Ich denke, dass da viel auch daran hängt, was wir nicht ändern können, wie kommuniziert wird. Wer kann die Anliegen der Kirche in Deutschland kommunizieren nach Rom und wem wird da am meisten Glaube geschenkt? Was mir Sorge macht, ist, wenn von sowas gesprochen wird, wie zum Beispiel ideologischer Kolonialisierung in Bezug vor allem auf Themen wie Rechte von queeren Menschen. Das ist eine extrem unreflektierte Verwendung des Begriffs Kolonialisierung.
Das heißt, da wird dann in deinen Augen so ein bisschen was in Richtung Ideologie geschoben?
Ja, also Papst Benedikt XVI. Hatte ja damals den Begriff Gender-Ideologie geprägt. Und da wird Ideologie vorgeworfen, auch mit Begriffen, die sehr stark abweichen von den Begriffen, die innerhalb ja einer akademischen Kontextes verwendet werden. Und das wird so verwendet, dass dann eben das prinzipiell abgelehnt werden kann. Das ist nicht, wie eine plurale Weltkirche zustande kommen wird.
Wo oder wer müsste denn diese ganzen strittigen Fragen regeln?
Jetzt bezüglich zum Beispiel der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, beziehungsweise wenn es dann irgendwann mal dazu kommen sollte, der sakramentalen Eheschließung von gleichgeschlechtlichen Paaren, aber auch von Wiedergeheirateten, wie gesagt. Das sind Fragen, die müssen auf Weltkirchenebene geregelt werden, aber die müssen ja deswegen nicht für die ganze Welt geregelt werden.
Du meinst, man könnte Reformen regional unterschiedlich regeln?
Ja, genau. Ich glaube, dieser Vorwurf, Deutschland will das gleich der ganzen Welt aufdrücken, vor allem dem armen globalen Süden, ist, finde ich, eine sehr starke Instrumentalisierung eines Diskurses, den die Kirche nicht führt, über auch die eigenen Verstrickungen in Kolonialismus etc., als extrem eurozentrische Kirche. Während gleichzeitig wir eigentlich nur so sind, wir haben hier die rechtlichen Bedingungen und Europa ist da auch auf keinen Fall homogen zu sehen. In Polen zum Beispiel sieht es ganz anders aus. Und ich glaube, da müsste mehr Verständnis den Ortskirchen entgegengebracht werden.
Heißt, es müsste nicht jede Kirche, jede Region zum Beispiel Frauen, Priesterinnen zulassen?
Ich denke, die Zulassung zur Weihe, das wird eine Frage sein, die wird entweder weltkirchlich geklärt oder gar nicht, was die Zulassung von Frauen zur Weihe angeht. Und ich muss sagen, das ist auch kein allein europäischer Anspruch. Also schon während der Amazonas-Synode der lateinamerikanischen Kirchen wurde die Weihe zum Diakonat zumindest der Frau gefordert. Also das ist keine Frage, die nur den globalen Norden beschäftigt. Es ist sehr interessant, dass es gerade diese Fragen, also der Geschlechtlichkeit und der Sexuallehre sind, die GegnerInnen von diesem Fortschritt sagen lassen, wenn Rom das zulässt, spaltet sich die Kirche. Das finde ich sehr interessant, weil an sich sind Sexuallehre und Geschlechtlichkeit nicht Kernaussagen des Christentums oder des Katholizismus. Also die berühren keine grundlegenden Glaubensaussagen der Theologie. Sie haben aber sehr wohl einen sehr großen Einfluss, was die Machtverteilung angeht. Es ist keine Diskussion über Glaubensfragen, sondern es ist eine Diskussion über Macht. Es ist ein Machtdiskurs. Wer darf wo Macht haben? Und wer wird von wem wie anerkannt?
Also im Sinne von, wer darf interpretieren, was katholisch, was richtig ist?
Wer darf interpretieren, wie es richtig ist? Ist tatsächlich, das ist eine ganz, ganz grundlegende Frage. Auch mit der Macht nicht in den Diskurs treten zu müssen. Und da sind wir, kann ich vielleicht den Bogen zur Weltsynode schlagen. Papst Franziskus nutzt seine Macht, um in den Diskurs zu treten. Also das kann man immerhin als was Positives sehen. Es ist die Frage, wie viel wird dabei rauskommen für die Minderheiten, die in wirklich prekären Situationen leben. In einigen afrikanischen Ländern ist erst dieses Jahr die Todesstrafe für Homosexualität durch Regierungen gegangen, mit Unterstützung der Bischofskonferenzen. Ich denke, wir sind ja insgesamt, haben wir einen starken Rechtsruck weltweit. Und ich denke, wir befinden uns auch in der Kirche in einer Situation, wo es in die eine oder die andere Richtung kippen wird. Nicht, dass ich es realistisch sehen würde, aber mit christlicher Hoffnung. Ich würde mich freuen, wenn die katholische Kirche da vorangehen kann, auch für den Schutz von Menschenrechten, was Papst Franziskus auch durchaus betont. Er hat ja diese Willkommenskultur, die sagt, du kannst kommen, wie du willst, aber musst dich dann an die Regeln halten, die dich unterdrücken. Das zumindest ist da, aber es ist ein sehr mixed package.
Glaubst du denn, dass diese Weltsynode da im Moment in Rom jetzt irgendwas bewegen wird, verändern wird, zum Beispiel im Umgang mit Queers?
Ich glaube nicht, dass tatsächlich queere Themen in irgendeiner bahnbrechenden Art und Weise zur Sprache kommen werden. Ich denke, das ist nur was, was aufgegriffen wurde. Aber auch da zeigt sich ein Wille zu rezipieren oder ein Druck zumindest zu rezipieren. Auch in der Ankündigung der Synode wurde dieses Thema groß mit aufgegriffen. Also groß im Vergleich zu, wie es früher behandelt wurde. Relativ positiv, zumindest auch in den sozialen Medien.
Du wirst selbst in Rom sein, nicht als Teil dieser Weltsynode, aber quasi im Rahmenprogramm. Was machst du in Rom?
Ich bin in Rom auf einem Panel, das organisiert wurde von Spirit Unbounded, wo sich verschiedene Reformgruppen von weltweit, also katholische Reformgruppen von weltweit, zusammengeschlossen haben, um sich zu vernetzen untereinander. Und dort werde ich eben unter anderem auch als Mitglied der Synodalversammlung, aber natürlich auch als Mitglied von Out in Church kurz sprechen auf einem Panel. Da sind wir auch wieder bei dem Thema, es gibt weltweit diese Themen. Wir haben in Deutschland die privilegierte Position, dass unsere Bischöfe mit den LaiInnen sprechen. Es gibt sowas wie den Synodalen Weg. Es gibt einen Austausch, in dem die sogenannten LaiInnen, man muss ja auch sagen, das sind die meisten sind einfach theologische ExpertInnen, ProfessorInnen. Das haben wir in Deutschland. Woanders gibt es das nicht so stark. Also da haben wir eine Besonderheit ist das an der deutschen Regionalkirche.
Worauf freust du dich in Rom?
Ich freue mich auf die Vernetzung. Ich freue mich darauf, so viele Menschen zu treffen, die weltweit daran arbeiten, dass sich was bewegt. Ich glaube, das gibt auch nochmal ein ganz anderes Gefühl von Glaubensgemeinschaft. Weil Glaube ist ja dann das verbindende Element und natürlich die Zugehörigkeit zu dieser Kirche, aber auch eben der Glaube daran, dass sich da nicht nur was ändern muss, sondern auch was ändern kann und dass es sich lohnt, dafür einzustehen. Das im Gespräch zu merken und in den Vorträgen, in den Redebeiträgen zu merken, das ist was, worauf ich mich sehr freue, weil da schöpfe ich viel Kraft raus.
Mara Klein, Mitglied des Synodalen Wegs, glaubt noch daran, dass die römisch-katholische Kirche reformfähig ist. Mara trifft bei der Weltsynode jetzt im Oktober in Rom Aktivistinnen und Aktivisten aus der ganzen Welt, die sich wie Mara für Reformen unter anderem der römisch-katholischen Sexuallehre einsetzen. Themawechsel, es ist Zeit für was ganz anderes, für eine Premiere, das Liebestagebuch mit Milan. Milan ist 25, queer und wird bald heiraten. Die ganze Geschichte und eine kleine Selbstvorstellung jetzt von Milan direkt selbst.
Hi, ich bin Milan, bin seit 7 Jahren in einer Beziehung, die seit circa 2 Jahren offen ist, obwohl wir das nie so ganz verhandelt hatten. Am Anfang irgendwie gab es da schon immer andere Menschen. Und seit Sommer diesen Jahres bin ich verlobt, auch wenn ich eigentlich nie damit gerechnet hatte, dass ich heirate. Denn tatsächlich habe ich lange meinem Freund gesagt, dass ich das Heiraten nicht so wichtig finde. Ich habe immer gesagt, ich finde es viel romantischer, am Morgen neben der Person aufzuwachen und mich jeden Tag auf neue für sie zu entscheiden. Aber mein Freund ist ein paar Jahre älter als ich und irgendwie kam jetzt so im Freundeskreis diese typische Anfang 30 Hochzeitswelle. Wir waren, glaube ich, dieses Jahr allein auf 4 Hochzeiten. Und irgendwie hat sich da dann dadurch in den letzten so 1,5 Jahren bei mir was verändert. Und ich wusste, das ist der Mann, mit dem ich mein Leben verbringen möchte, hat sich irgendwie bei mir so ganz leise und im Hinterkopf der Wunsch breit gemacht. Ich glaube, ich möchte diesen Mann doch heiraten. Einfach um klar zu machen, wir sind verbunden, wir sind füreinander da, wir sind füreinander verantwortlich. Und dann stand dieses Jahr ein großer Sommerurlaub an und irgendwie kam dann bei mir so auf, ich glaube, das ist die Zeit und der Ort, wo ich ihn fragen möchte. Und dann, ja, habe ich angefangen, so diese Idee reifen zu lassen. Dann wurde der Ring beschafft und dann habe ich ganz klassisch, weil ich das auch wichtig fand, die Mutter meines Freundes gefragt. Das war auch eine süße Situation. Wir waren essen und ausnahmsweise war mein Freund mal nicht dabei und sie hat mich dann noch zurück zur S-Bahn gefahren, die ganze Zeit geredet und dann so 90 Sekunden bevor der Zug einfuhr, hatte ich endlich die Gelegenheit, sie zu fragen, ich muss dir was Dringendes sagen, ich möchte deinen Sohn heiraten, ist das für dich in Ordnung? Und ich glaube, ich habe sie ein ganz klein bisschen überrumpelt, sie hat sich trotzdem riesig gefreut. Wir hatten genau 20 Sekunden noch, um uns zu freuen und dann kam auch wirklich die Bahn und genau, am nächsten Morgen kam auch eine ganz, ganz süße Nachricht von ihr und ja, dann waren so die wichtigsten Menschen danach dann auch eingeweiht und dann ging es in den Urlaub und ich hatte das ganz genau geplant, weil ich gesagt habe, wir kommen an, dann haben wir einen Tag Zeit, um irgendwie entspannt anzukommen, sich zu akklimatisieren und dann der dritte Tag, damit wir das im Urlaub auch noch irgendwie so ein bisschen genießen können, soll es sein. Ja, dann kam der Abend, wir haben was gegessen und dann haben wir gesagt, komm, dann gehen wir heute mal in die Stadt, gehen ein bisschen feiern. Und dann ist er zum Schrank gegangen, hat sich umgezogen Und ich habe dann irgendwie ganz schnell alles drapiert, den Ring platziert, Gläser hingestellt, ein bisschen Musik angemacht. Und er kam wieder und muss mir wohl angesehen haben, mein Blick war komplett verändert. Er sagt, so habe ich dich noch nie gesehen, hatte die Hände so hinterm Rücken. Und dann bin ich auf ein Knie gegangen, habe ganz romantisch, ganz klischeehaft diese Schachtel geöffnet und ihn gefragt, ob er mich heiraten möchte. Und seine erste Frage war, ist das ein Witz? Und dann, habe ich nochmal wiederholt, nein, ich meine das ernst. Und man sah wirklich in seinem Gesicht so von, es ging von absoluter Verwirrung zur Realisierung, okay, das ist eine ernst gemeinte Frage, ich muss mir eine Antwort überlegen. Und dann kam ein ganz überschwängliches Ja, natürlich. Und es war ein ganz schöner, ganz intimer Moment. Es war irgendwie ein Moment ganz für uns. Und was irgendwie süß war danach, obwohl er damit überhaupt nicht gerechnet hat, ging es dann richtig schnell, dass wir dann, er natürlich Eltern angerufen, beste Freundinnen angerufen. Irgendwie ging es richtig schnell dahin, dass wir echt viel geplant haben und uns an dem Abend schon irgendwie total so alles überlegt haben, ausgelegt haben. Und das war auf jeden Fall irgendwie total beflügelnd in diesem Urlaub.
Wie schön, nach 7 Jahren heiratet Milan seinen Freund. Congrats. Und mehr von Milan und dann vielleicht auch von der Hochzeit, ja, das dann demnächst hier im Liebestagebuch bei Eine Stunde Liebe. Schön, dass Milan sein Leben mit uns teilt. Und wenn ihr auch ins Liebestagebuch wollt, dann meldet uns gerne mail@deutschlandfunknova, Stichwort Liebestagebuch. Ganz ehrlich, vor allem heterosexuelle Männer sind absolute Mangelware bei den Bewerbungen fürs Liebestagebuch. Also auch ihr gerne melden, mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Till Opitz, danke euch fürs Lauschen dieser Folge. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.